HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Klaus Hofmeister und heute am Tisch mit Raimund Joos, dem Pilgerprofi, und das ist in seinem Fall keine Übertreibung aus lauter Freude an der schönen Alliteration. Raimund Joos lebt nämlich vom und für den Jakobsweg und sieht sich selbst ausdrücklich als ein Berufspilger, denn er hat den über 1000 Jahre alten Weg quer durch Europa zum Grab des Apostels Jakobus in Nordspanien in dem Ort Santiago de Compostela zum Beruf und auch zu seiner Berufung gemacht. Herzlich willkommen, Herr Joos.
Ist gut.
Herr Joos, der Singular Weg ist ja schon falsch, denn es ist ja so ein Netz von Wegen, die Europa durchziehen und die heute, muss man sagen, mehr denn je von modernen Pilgern auch begangen werden. Und Sie haben im Outdoor Verlag für die wichtigsten Jakobswege, also die Jakobswege in Spanien und Portugal, die Führer geschrieben, die Wanderführer, Pilgerführer geschrieben und haben damit einen Marktanteil von gut 2/3 überhaupt des Angebotes, was man da finden kann. Also sind schon ein wichtiger Autor.
Könnte hinkommen, ja. Also das hoffe ich, sage ich mal, ja.
Herr Joos, Sie machen auch allgemeine Pilgerratgeber, also jetzt unabhängig von den konkreten Wegen. Sie haben auch einen spirituellen Jakobsweg Coach geschrieben mit dem Titel Warum der Schuh beim Gehen weiter wird. Sie machen selber als Reiseleiter mit Gruppen Jakobswege und Sie bereiten auch Pilger in Seminaren auf den eigenen Jakobsweg vor. Also ein ganz großes Bündel. Insofern sind Sie wirklich Berufspilger und Pilgerprofi. Sie selber sind 1992 auf den Jakobsweg gekommen. Wie sind Sie damals dazu gekommen?
Ja, das hat eigentlich in der Kindheit schon angefangen. Ich bin also gerne von der Schule heimgelaufen, einfach um einen klaren Kopf zu kriegen. Ja, ich bin da verrückt gehalten worden, aber ich bin da lieber 7 Kilometer heimgelatscht, statt mit dem Bus zu fahren. Und irgendwann mal, da bin ich mit meinen Eltern dann in der Toskana gewesen und da wollte ich nicht mehr in dem Auto sitzen, da wollte ich laufen. Und diesen Traum, den hatte ich dann so lange, bis ich irgendwann mal 24 war und da wollte ich dann durch die Toskana laufen und dann haben die gesagt, ja, du bist doch verrückt, mach doch den Jakobsweg. Ja. Und du sagst, was, da gibt's noch andere Irre von dieser Sorte. Und dann habe ich praktisch das gefunden, was eigentlich schon immer eigentlich in meinem Kopf oder meinem Geist war. Ja. Und bin dann das erste Mal den Jakobsweg gelaufen von Burgos. Das war der Camino Francés. Ja.
Das war so Ihr erster Trip. Was haben Sie denn eigentlich in sich gehabt? Was war denn das? Also Sie hatten Bewegungsdrang damals, schon als Jugendlicher, als Kind, haben gesagt, da hat sich etwas geklärt im Kopf, wenn Sie zu Fuß nach Hause gingen. Ja. Was verbanden Sie mit dem Gehen damals? Was waren das für wichtige Erfahrungen?
Das ist also, ich glaube, das hat jeder in sich ein Stück weit. Wir haben ja diese vielen Metapher auch in der Sprache mit, es geht bergauf oder es geht bergab oder jemanden Stein in den Weg legen. Das hat alles was mit Gehen zu tun. Also das Gehen überhaupt ist menschliche Erfahrung von Menschwerdung. Ja. Und irgendwann mal kommt man an Grenzen, an innere Grenzen oder an Ahnungen, dass man vielleicht aus sich herauswächst und dann ist dieses Gehen plötzlich wieder da und ist für einen eine Metapher für die persönliche Entwicklung. Und also der Mensch entwickelt sich. Genau, ein Fortschritt, persönlicher Fortschritt. Und der hat sich bei mir, war das halt so, dass das in der Zeit war, wo ich im Studium war, da bin ich mal durch die Prüfung durchgesaust. Ja, und da kam dann dieses Bedürfnis, wieder gehen zu wollen, ja, und über meinen eigenen Horizont hinauszugehen. Pilgern heißt ja fern des Ackers. Also über den Horizont zu gehen, den ich schon längst habe oder nicht glaube zu haben. Ja. Und das heißt Peregrino, fern des Ackers. Ja. Und das war mein Bedürfnis. Und dann habe ich von diesem Weg gehört. Und dann war praktisch dieser Weg meine Antwort also auf das, was ich für eine innerliche Befindlichkeit hatte als Pilger schon. Ja.
Da hat sich bei Ihnen auch was geklärt, ganz konkret, was so Ihre Zukunftsperspektiven angeht. Oder war es einfach dann noch, dass Sie ein Stück gemerkt haben, ach, ich fühle mich einfach wohl in diesem Unterwegssein, da kommt was in Bewegung.
Also der erste Jakobsweg für mich war ein absolutes Desaster. Ich war schlecht angezogen, ich war falsch ausgerichtet und alles Mögliche. Ich war jung, ja, und ich brauchte irgendwas damals in dem Alter, um mir die Hörner abzustoßen. Okay. Ja, und das war für mich wirklich ideal. Ich bin da gegen die Wand gelaufen sozusagen. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit die Füße kaputt gehabt. Dann habe ich weiter gequält durch den Weg. Und für mich war das einfach ein Erlebnis von Freude und von Selbstüberwindung. Weniger im Sinne von Leistungsbringen, sondern einfach wirklich an das zu glauben, was ich bin und was ich kann, sein kann vor allem. Ja. Und das hat mir dann im Studium sehr weitergeholfen und ich bin immer wieder, auch in anderen Lebenssituationen, wieder zurück zum Pilgern gekommen.
Sie haben eben gesagt, da hat sich was geklärt oder ein klarer Kopf kriegen beim Laufen war so ein Stichwort. Meine Beobachtung ist, und Sie bestätigen das eigentlich, dass viele Menschen auf den Pilgerweg gehen, so an Schnittstellen des Lebens. Aha. wenn man auf den Pilgerweg geht, dann ist irgendwas im Untergrund.
Nicht immer, aber oft.
Oder sowas.
Ja. Ja. Also es ist wieder mal auf die Metapher zurück, es ist zum Davonlaufen. Mhm. Ja. Oder es geht nicht mehr weiter. Oder es sind Grenzerlebnisse, wo man hat, also Tod eines Menschen und sowas. Aber es nicht, muss nicht unbedingt so sein. Ich habe mal eine Frau, ich habe auch mal ein Hörbuch gemacht, das ist allerdings nicht mehr, wird nicht mehr aufgelegt. Ja. Und da habe ich eine Frau gefragt, die wurde 50, die hat ja auch gesagt, ja, also die und die Fragen hat sie. Ja, und dann hat sie gesagt, okay, dann schaue ich, dass ich dich vielleicht dann treffe, wenn ich wieder in Santiago bin, und dann frage ich dich, ob du mit deinen Fragen ins Klare gekommen bist. Ja, und dann habe ich sie wieder getroffen und habe gesagt, wie ist es denn jetzt mit deinen Fragen? Und da hat sie mir gesagt, könntest du mir bitte nochmal sagen, was ich für Fragen hatte? Die hatte losgelassen. Ja? Es geht nicht nur darum, irgendwie Sachen zu klären, sondern man kann Sachen auch klären. Aber die Klärung findet anders statt, als dass man sich intellektuell mit Dingen auseinandersetzt. Ja, das ist eine Klärung, die passiert ja im Herzen, in der Seele und einfach im Loslassen. Ja. Ja. Und das ist oftmals die Antwort, genauso wie Humor auch die Antwort ist auf alle Verkrampftheit, dass man da zu einer Klärung kommt, nämlich dass man einfach eben nicht an den Problemen festhält, die man vorher hatte.
Herr Jos, haben Sie eine Ahnung, warum das passiert, wenn man pilgert? Warum? Ja. Woran liegt das? Also man geht, es ist sehr monoton, man ist mit dem Körper unterwegs, man ist irgendwo auch stumpfsinnig unterwegs, also weil es immer das Gleiche ist. Aber was ist es so? Was würden Sie sagen?
Ich würde sagen, das sind zwei Dinge. Das ist einmal wirklich das Gehen. Das ist im Grunde die Geschwindigkeit, die wir als Mensch haben. Wenn ich jetzt im Internet bin, dann habe ich eine Geschwindigkeit in Informationen, die ich gar nicht mehr wirklich in der Tiefe hinein verdauen kann. Ich kann auch fliegen irgendwo hin, aber ich komme nicht an. Aber das Gehen ist wirklich die Geschwindigkeit, die wir persönlich visuell und geistig überhaupt verdauen können. In dem Moment, wo ich dann in diese Geschwindigkeit reinkomme, ergibt sich eine Einfachheit im Denken und im Fühlen, die zu einer Klärung führen kann. Und das Zweite ist, dass das Gehen nicht ein Gehen ist, das jetzt, sag ich mal, in erster Linie auf ein Ziel hingeht, auch, aber nicht nur, sondern ein Gehen des Gehens Willens, möchte ich mal sagen. Nehmen wir mal an, ich fahre in den Zelturlaub. Da habe ich auch ein sehr schlichtes Leben. Ja, da gehe ich in den Zelturlaub. Am ersten Tag schlage ich einen Hering in den Boden von meinem Zelt. Am zweiten Tag weiß ich, wo eine gute Bar ist. Und nach 3 Wochen habe ich meinen Alltag auf diesem Campingplatz und kann eigentlich heimfahren. Das heißt, ich bin zwar unterwegs, aber ich bin letztendlich, auch wenn ich einen Bergenurlaub mache, immer wieder in der gleichen Hütte. Auf dem Jakobsweg ist es anders. Das wird im Grunde das Loslassen gelernt. Wir in unserer Gesellschaft, wir halten an allem fest. Wenn ich jeden Tag wieder loslasse, wieder meine Herberge loslasse, wieder im Grunde losgehe, dann wird das Loslassen für mich zum Normalfall.
Ja? Es ist ja auch so, dass das, was so an Landschaften an mir vorbeizieht, auch wenn es noch so schön ist, der Pilger geht ja weiter.
Genau.
Die schönsten Augenblicke, der schönste Berggipfel, am Ende geht man den Schritt weiter als Pilger. Ist es einfach so, dass man wieder bergunter geht?
Das ist ein Leben im Fluss. Mhm. Ja? Also ein genau das Gegenteil von dem Leben, das wir im Grunde in unserer Kultur so verherrlichen, nämlich dieses Sicherheit zu finden. Ein Leben im Fluss, wo wir uns selbst in den Fluss begeben und wo wir dann innerlich anfangen zu fließen. Ja? Also ich habe also einige Bücher auch im Gehen geschrieben. Ich hatte mein Diktaphon dabei und habe richtig gemerkt, wie im Gehen meine Gedanken zu laufen anfangen. Und es ist nicht umsonst so, dass viele Leute plötzlich zu Autoren werden, wenn sie den Jakobsweg laufen. Also Happe Kerkeling, ja, zum Beispiel, der hat nicht dran gedacht, Autor zu werden, aber da fing das an zu laufen plötzlich.
Also ein Stück auch, Sie sagen, das Loslassen, das, was ins Fließen kommt. Andererseits ist man ja auch wirklich auch ausgesetzt. Ne? Also auch da, man geht ja aus grauer Städte Mauern. Genau. Man hat Wind und Wetter. Diese Ausgesetztheit ist ja zunächst auch mal was man meidet.
Das ist auch eine Bedrohung zuerst, sage ich mal. Aber das provoziert Offenheit. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr in meiner Komfortzone bin, werde ich in einer Situation ausgesetzt, wo ich nicht mehr mit meinen alten Mustern zurechtkomme. Und dann muss ich mich neu orientieren und kann mich neu orientieren. Und diese Ausgesetztheit, die führt zu einer Offenheit. Eine Offenheit der Sinne und auch des Geistes. Und dadurch ergeben sich dann ganz andere Perspektiven.
Raimund Jos, Pilgerprofi, Berufspilger, Reisebuchautor, Reiseleiter. Eine erste Musik, die Sie uns mitgebracht haben, ist der Titel Fields of Gold, ein Titel von Sting. Er wird jetzt hier interpretiert von der amerikanischen Sängerin und Gitarristin Eva Cassidy. Was verbinden Sie mit dem Titel?
Also den habe ich erst vor kurzem kennengelernt und es hat mir jemand gegeben, auch als sein Lieblingslied. Und ich habe es auch als einer meiner Lieblingslieder zum Jakobsweg gemacht, weil Field of Gold, ja, also die Felder aus Gold, das ist so ein Prozess, wo man plötzlich die Welt ganz anders wahrnimmt. Also es sind eigentlich nur Kornfelder, aber es ist wirklich Gold. Und man geht durch diese Felder aus Gold, aber man möchte es nicht pflücken, sondern man geht nur durch. Also eben gerade dieses wunderschöne Wahrnehmen im Fluss. Ja, und das kommt in diesem Lied so gut raus.
You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
HR2 Kultur im Doppelkopf ist Raimund Jost zu Gast. Er ist Autor vieler Wanderführer für den Jakobsweg, diesen über 1000 Jahre alten europäischen Pilgerweg. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich selbst bin auf Raimund Jost aufmerksam geworden, weil ich mit einem Freund den portugiesischen Jakobsweg gegangen bin in diesem Juli von Porto nach Santiago. Dann hat man den Wanderführer von Raimund Jost in der Hand. Und also für mich war es erstaunlich, wenn dieser Wanderführer wirklich gut ist und ein Autor auch erkennbar wird. Sie haben zum Teil auch ganz humorvolle Beschreibungen, sind aber andererseits sehr, sehr präzise in ihrer Wegbeschreibung. Dann entwickelt man sofort eine Tiefe und wirklich dankbare Beziehung zu so einem Pilgerführer-Autor, weil sie dann auch sagen, geht in dem Ort vielleicht lieber dahin, wenn ihr Zimmer sucht. Und da gibt es einen verrückten Herbergsvater, der als Rentner da ganz tolle Sachen macht und so. Also man folgt ihnen wirklich und man kriegt zu ihnen einfach eine Beziehung. Und ich denke, so geht es wirklich Tausenden, die ihre Führer.
Das freut mich. Ja. Das freut mich.
Die ihre Führer kaufen und dabei haben. Sie müssen ja dann auch andauernd im Grunde unterwegs sein, um diese Führer auch aktuell zu halten, oder?
Ja, so etwa dreimal im Jahr bin ich direkt auf dem Weg unterwegs, um die zu updaten. Neue Herbergen anschauen, ja, alte Herbergen, die Leute ein bisschen motivieren oder schauen, ob da irgendwie Schimmel ansetzt. Dann neue Routen anschauen und einfach präsent sein auch auf dem Weg, weil es ändert sich einiges. Und wie Sie gesagt haben, es geht mir nicht darum, nur irgendwie Daten rüberzubringen, sondern einfach wirklich sowas wie ein Pilgerbruder zu sein oder ein Pilgerfreund, ja, der die Leute auch begleitet. Ja. Das ist mir ein Anliegen, ja, weil ich das selber auch erlebt habe. Ja.
Das Ziel ist Santiago de Compostela. Dort gibt es eine große Kathedrale und unter dem Altar dort ist ein silberner Sarg mit den Gebeinen des Apostels Jakobus. Zumindest der Legende nach soll er seit dem 9. Jahrhundert an diesem Ort liegen und verehrt werden. Gehen Sie eigentlich davon aus, dass der heilige Jakobus da wirklich liegt?
Also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ich würde mal sagen, es ist im Rahmen des Möglichen. Also es ist nicht unvernünftig, wenn man daran glaubt. Aber es ist auch nicht zwingend notwendig, weil es könnte auch jemand anders da liegen. Ja. Mhm. Ich persönlich muss sagen, für mich ist jetzt Santiago die letzten Jahre immer weniger das Ziel geworden, sondern eher Finisterre. Das ist jetzt praktisch, wenn man weiterläuft, zum Meer. Ich finde, man sollte da Finisterre und Santiago nicht gegeneinander aufspielen. Ja, also ich habe auch lange Zeit lang war ich sehr zufrieden mit Santiago als meinem Ziel. Und irgendwann mal, das kam dann so beim zweiten, dritten Mal, bin ich dann immer mehr nach Finisterre gekommen. Ja.
Finisterre, also das Ende der Welt, da wo das Land aufhört, wo der Atlantik beginnt. Mhm. Und das als Ziel zu nehmen,
ja,
da ist man doch wieder vor einem Horizont, den man niemals erreichen will, wird.
Ja, so ist es auch. Ja. Es hat aber was sehr Mystisches. Ja. Also wenn ich zum Beispiel diesen Sonnenuntergang habe in Finisterre, dann komme ich eben an eine Grenze, eine physische Grenze, wo ich sage, okay, ich habe eine Ahnung von dem, dass es weitergeht. Ich sehe die Sonne und ich sehe auch die Straße, die goldene Straße, die praktisch zur Sonne führt. Aber ich kann da nur ein Stück weit ahnen, wo es hingeht. Aber für mich ist kein so großes Problem. Ich möchte jetzt Santiago nicht, sage ich mal, obwohl da sehr viel Kommerz inzwischen ist, meines Erachtens zu viel Kommerz, ja, möchte ich Santiago nicht verteufeln, aber ich möchte nicht unbedingt behaupten, dass Santiago für jeden das Ziel sein muss und dass die Gebeine, ob sie nun da liegen oder nicht, wirklich so eine Bedeutung haben müssen. Ich finde schon, dass man sich damit beschäftigen sollte. Ja. Man muss es nicht unbedingt als Ziel ansehen.
Interessant. Und was ist für Sie das Ziel, wenn Sie, ich frage einfach nochmal nach, wenn Sie in Finisterre sind, also am Rande des Landes und am Beginn des Meeres, wofür ist das für Sie ein Symbol? Was kann daran Ziel sein?
Für mich persönlich ist das Ziel, Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe da inzwischen meine Weltanschauung auch etwas geändert. Ich habe mich auch ein bisschen mit Buddhismus beschäftigt. Und deswegen tue ich mich nicht so schwer damit, festzustellen, dass ich vielleicht irgendwann sinnbildlich betrachtet wieder im Meer ende. Ja, und aus diesem Meer dann irgendwann wieder eine Wolke rauskommt und gegen die Erde regnet. Ja, also so gesehen ist für mich Finisterre oder das Meer Sinnbild von Göttlichkeit. Mhm. Ja, also auch wie Williges Jäger das geschrieben hat, die Welle ist das Meer. Und die Welle ist der Mensch und das Meer ist Gott. Und wir sind halt so Erscheinungen, die auftauchen und wieder ins Ewige eingehen und ins Göttliche eingehen. Und deswegen ist für mich jetzt eigentlich schon, sage ich Finisterre, sehr, sehr gehaltvoll, was diese, meine neuere Betrachtung angeht. Das heißt aber nicht, dass jetzt die christliche Betrachtung für mich wertlos ist. Ja.
Über Jahrhunderte sind Menschen nach Santiago gepilgert und sie sind auch damals schon, also vor Jahrhunderten schon nach Finisterre gegangen, also zu diesem Punkt am Ende des Landes, wo das Meer beginnt. Aber in erster Linie war es doch das Grab des Apostels Jakobus und man verband ja mit diesem Ziel einfach auch Ablässe, man wollte sein Gnadenkonto aufbessern, man hatte vielleicht ein Gelübde getan und solche Dinge. Gibt es das eigentlich heute noch? Kennen Sie noch Pilger, die aus diesen Gründen noch gehen?
Es gibt es, sage ich mal, ja. Es gibt es, also weniger jetzt unter den deutschen Pilgern oder so, unter den westlichen, mehr vielleicht jetzt unter Spaniern oder Italienern. Ja. Ich möchte das jetzt nicht ablehnen, sage ich mal. Das kann jeder machen, wie er will, ja. Allerdings sollte man es doch ein bisschen versuchen, nicht wieder dann unter einem Leistungsdenken zu betrachten. Nach dem Motto, ich gebe Anstrengung und kriege dafür Gnade. Das ist ja, wen ja zum Beispiel auch Luther den Jakobsweg sehr kritisiert hat. Der hat ja mal gesagt, du bleib aber lieber zu Hause, denn du weißt nicht, ob dort ein toter Hund begraben liegt. Ja.
Der Luther hat es mal wieder auf den Punkt gebracht.
Allerdings gibt es inzwischen jetzt schon einen Luther-Pilgerweg, wo sich dann also Lutheraner wahrscheinlich im Grab rumdrehen würden und Magenverrenkungen kriegen, wenn sie sowas hören. Weil es eigentlich auch wieder, auch im evangelischen Sinne durchaus zu betrachten ist, also dass man auch dort was erfahren kann und dass es nicht um Leistung geht. Aber auf die Frage zurückkommen, ja, es gibt solche Leute, die machen das und ich bin der Meinung, man sollte das jetzt auch akzeptieren, nur mit einer gewissen Vorsicht betrachten, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie früher auch.
Gehen wir mal aus den Höhen der religiösen und mystischen Motivation mal in den Alltag des Pilgers. Ist es eigentlich tatsächlich so, dass diese Pilgerherbergen so legendär einfach bis schmutzig sind, die man heute auf dem Wege findet?
Das ist wie mit dem Way of Life. Jeder hat seinen Way of Life und inzwischen ist das so, dass der Weg auch in dieser Art plural ist. Das ist also keine Einfachheit in der Sinne mehr, dass man sagt, okay, es ist ganz klar, in welche Herberge ich gehe. So habe ich das vor 25 Jahren noch erlebt. Da war es ganz klar, dass ich nur in eine Herberge gehen konnte und dann musste ich mich damit anfreunden. Heute hat man ein Problem mehr, nämlich man kann sich die Herberge raussuchen und damit steht man vor dem Qual der Wahl. Aber nee, es gibt sehr einfache Herbergen. Die kosten 6 Euro, ja, oder eine Spende. Es gibt aber auch wirklich gute Herbergen, ja, die dann vielleicht nur 3 Betten in einem Zimmer haben. Oder es gibt natürlich auch immer mehr Pensionen am Weg.
Man muss, wenn man als Pilger offiziell anerkannt werden will, also wenn man eine Pilgerurkunde am Ende bekommen will, dann muss man mindestens 100 Kilometer gelaufen sein. Wie weist man das eigentlich nach als Pilger?
Also man muss 100 Kilometer vor Santiago gelaufen sein, das heißt auf gut Deutsch in Galizien. Das weist man nach anhand von Stempeln. Früher war das nur ein Stempel, wo man am Tag bringen musste. Inzwischen sind es 2 Stempel. Ja. Ja, das ist auch so eine Sache, wo ich ein bisschen, wir haben ja gerade von Leistung denken gerade schon gehabt, wo ich etwas kritisch sehe. Also es war nämlich, die Tradition war eine ganz andere. Jeder hatte die Compostela bekommen. Jeder.
Das heißt, diese Beglaubigungsurkunde, genau, dass man als Pilger dort war.
Ja, und da stand dann drin, dass man am Grab des heiligen Jakobus war. Das war ein Souvenir, hat jeder bekommen. Ja. In neuester Zeit wurde das dann verbunden damit, dass man 100 Kilometer laufen muss. Und das wurde immer schärfer kontrolliert. Und letztendlich dann 2-mal kontrolliert. Und dann irgendwann mal hat man auf Latein nachträglich reingeschrieben, dass man 100 Kilometer gelaufen ist. Und dann irgendwann haben die mehr als 100 Kilometer gelaufen sind, sich nachher verstört geäußert, warum da bloß 100 Kilometer drinstehen ist. Letztendlich gibt es jetzt eine Compostela für 3 Euro, wo drin steht, wie viel Kilometer in welcher Zeit man gelaufen ist.
Das ist natürlich wirklich
ein olympischer
Irrweg. Ne?
Ein Irrweg, ja, wo ich mir wirklich auch die nicht nur ich, sondern auch andere Leute, die sich mit der Spiritualität des Pilgerns beschäftigen, sich wirklich die Haare raufen, wie man als kirchliche Institution dazu kommt, derartige Auswüchse zu fördern.
Herr Jos, es ist so, dass ich dachte, es gab mal so einen Pilgerboom. im Zusammenhang mit Harpe Kerkeling, der ja dieses Erfolgsbuch geschrieben hat, Ich bin dann mal weg, über seine eigene Pilgerfahrt oder den eigenen Pilgergang auf dem Jakobusweg. Aber ich habe dann mal die Pilgerzahlen mir rausgesucht und habe festgestellt, dass in den 2000ern, also 2006, offiziell 100.000 Pilger gezählt wurden. Dann 2013 waren es schon 200.000 Pilger und jetzt sind wir bei 2017 gerade an der Grenze oder schon überschritten zu 300.000. Das heißt, es gibt einen linearen Anstieg. Der Weg wird immer beliebter und man kann auch sagen überlaufener.
Also das sind ja die Gesamtzahlen, die Sie da zitiert haben. Der Camino Frances hat die letzten Jahre eher stagniert. Das ist der Hauptweg, wo Kerkeling auch beschreibt. Was ich glaube, ist schon, dass die Nebenwege zunehmen. Auf jeden Fall. Ja, also der Camino Portugués hat sehr stark zugenommen.
Der geht von Porto nach Santiago de Compostela, also von Süden nach Norden, ja.
Also ich beschreibe ihn ab Porto, weil ich das eine vernünftige Strecke finde. Der Primitivo auch, der geht über die Berge. Ja, und die Via de la Plata leider nicht so, wobei das, also der von Sevilla kommt, ja, von Südspanien, wobei das eigentlich mein Lieblingsweg ist. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann können sich die Leute, die wirklich so, sage ich mal, das ganz Ursprüngliche bewahren wollen, die können dann diesen Weg machen. Also es gibt für jeden ein Weg. Und das mit dem Überlaufen sein, ja, okay. Also ich würde sagen, die letzten 100 Kilometer des Camino Frances, die sind eigentlich schon etwas sehr überlaufen. Aber die anderen Wege, da kommt es immer auch ein bisschen drauf an, auch beim Camino Frances, in welcher Zeit ich laufe, wo ich laufe, welche Strecke ich laufe. Ich würde nicht insgesamt behaupten, dass es überlaufen ist. Ja, man muss sich inzwischen gut raussuchen, wann man wo läuft. Ja, aber gleich so eine schlechte Presse zu machen und zu behaupten, es wäre alles überlaufen, ist ein bisschen Sensationspresse.
Wenn man den klassischen, den ursprünglich klassischen Weg, also den französischen Jakobsweg von Saint-Jean de Pied-de-Port, also auf der französischen Seite der Pyrenäen geht, wie lange ist man unterwegs? Wie viele Kilometer sind das?
Etwa 800.
Und wie lange ist man unterwegs? Was würden Sie ansetzen?
Ich würde so 32 Tage ansetzen, Pausentage eingerechnet. Also wenn ich zum Beispiel mal Fußprobleme habe oder wenn das Wetter schlecht ist. Also da ist ein Zeitpuffer mit drin. Ja. Wenn man also keine Probleme hat, dann kommt man wahrscheinlich schon innerhalb von 28 Tagen durch. Ja. Und dann kann man noch weiter nach Finisterre laufen. Ja.
Was hat man für einen Tageskilometersatz, wenn man 28 Tage läuft ungefähr?
Ja, dann läuft man so die ersten zwei Wochen vielleicht zu 25. Ich würde da nicht empfehlen, mehr zu machen, weil man hat dann kein Gefühl für seinen Körper und macht sich dann kaputt. Ja. Und am Ende läuft man dann schon so ein bisschen mehr, bis zu 30.
Raimund Jost, Pilgerprofi, ist bei HR2 Kultur Doppelkopf zu Gast mit Klaus Hofmeister. Und Sie haben jetzt als Musik einen Klassiker des französischen Chansons ausgewählt, La Mer von Charles Trenet. So viele Meeresetappen gibt es ja auf den Jakobswegen gar nicht, ne?
Nö, wenn ich also den Küstenweg laufe, da gibt es sehr viele Küsten, also Etappen. Ja, da bin ich also sehr oft in Küstennähe. Ja. Und bei dem portugiesischen Weg gibt es ja auch einige Etappen, wo man am Meer entlang laufen kann. Also das Meer ist für mich wirklich eine sehr schöne Metapher für das Göttliche.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie.
Einmal aussteigen aus dem Alltagstrott, mal einfach leben, ganz in der Natur sein, wieder mal tun, was unser Körper am liebsten mag, nämlich sich zu bewegen. Das Ganze in südlicher Natur und mit anderen, die das Gleiche tun, das Gleiche ersehnen, das steckt hinter dem Pilgern, das ein wachsendes Interesse findet. Mein Gast im HR2 Kultur Doppelkopf Raimund Jost ist mittendrin in dieser Pilgerbewegung als Reisebuchautor zum Jakobsweg, als Reiseleiter, als langjähriger, leidenschaftlicher Pilger. Herr Jost, was für Motivationen erkennen Sie eigentlich bei den Pilgern so? Warum gehen die Menschen heute? Ein paar Dinge haben wir schon angesprochen, dass es auch noch diese im engsten Sinne religiösen Pilger gibt, die tatsächlich auf Ablässe aus sind dort. Das gibt's ja auch nach wie vor. Aber was sehen Sie so für Motivationen bei den Menschen, mit denen Sie Kontakt haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass viele Leute sich gar nicht im Klaren darüber sind, warum sie laufen wollen. Ja, das ist für jeden so ein bisschen auch ein Geheimnis. Ja, man fühlt sich so ein bisschen von dem Weg angezogen. Wie ich am Anfang schon gesagt hatte, auch dieses Gehen, dass man so den Eindruck hat, man muss sich entwickeln oder man will sich entwickeln. Das andere, natürlich jetzt mal ganz konkret, sportlich oftmals, man möchte einfach mal sich auspowern. Ja, das ist aber für mich jetzt nicht irgendwie sportlich im engeren Sinne, sondern das hat für mich sehr viel mit Spiritualität zu tun. Zum Beispiel die Olympischen Spiele sind ja auch ein religiöser Akt gewesen, ganz früher. Und ich hatte auch mal den Jakobsweg gemacht, da bin ich im Schnitt 52 Kilometer gelaufen am Tag. Das würde ich nicht mehr schaffen, das war über 10 Jahre her. Und es war für mich ein körperliches, spirituelles Grenzerlebnis. Aber andere, zum Beispiel Kultur, ja, Menschen kennenlernen, einfach mal das Leben authentisch wieder zu erleben, nicht irgendwie digital was vor sich zu haben, sondern wirklich die Sachen an sich rankommen zu lassen. Ja? Und abzunehmen kann man auch hervorragend, wenn man nicht mehr isst, als man läuft. Ja?
Ich fand es schwierig, als ich gegangen bin, abzunehmen, ja. Denn man sitzt doch abends auf den Plätzen, man trinkt Wein, es ist so schön genau. Südlich, warme Luft.
Ja, also wenn man wirklich 800 Kilometer läuft, dann wird man das schon machen.
Also mein erstes Interview mit jemandem, der den Jakobsweg gepilgert war, das war mit einem Hamburger Militärpfarrer, der mit 2 Rekruten den Jakobsweg in den 90er Jahren gegangen ist, und zwar aus Süddeutschland heraus, 2000 Kilometer. Und ich glaube, 9 Wochen hatten sie sich dafür vorgenommen, genau weiß ich es nicht mehr. Die sind dann wegen der Hitze nachts gegangen, die sind an den Hauptstraßen entlang gegangen, und ich hatte den Eindruck, das war ein Gewaltmarsch, ein Unternehmen ganz unter dem Leistungsaspekt. Und ich habe gedacht, die haben sowas von missverstanden, was Pilgern ist.
Das finde ich auch. Also ich hatte damals, als ich diese 50 Kilometer gelaufen bin, das gar nicht geplant. Das kam aus mir heraus. Ja. Ich würde einem Anfänger auf jeden Fall die Langsamkeit empfehlen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich mal mit Reisegruppen unterwegs war. Und das hat mich am Anfang fürchterlich genervt, weil ich ja viel schneller gelaufen bin. Ich hatte dann Leute dabei, die wirklich Fußprobleme hatten. Dann musste ich langsam laufen. Und dann habe ich durch die Langsamkeit wirklich auch Entdeckungen gemacht, die ich anders gar nicht gemacht hätte.
In der Langsamkeit sind sie weniger fixiert auf Leistung, auf das Ziel, sondern mehr wirklich auch auf das Gehen. Der Weg ist das Ziel, sagt man ja heute so schön.
Man geht in die Tiefe, ja. Man sieht mehr, man kostet die Dinge mehr aus.
Wie würden Sie es eigentlich formulieren, Herr Joos? Was unterscheidet Pilgern eigentlich vom Wandern?
Das sind erstmal 2 verschiedene Wörter. Warum sage ich das so? Ja, es gibt Pilger, die wandern eigentlich, und es gibt manche Wanderer, die pilgern eigentlich. Und ich hatte einige in der Gruppe, die sagen, ja, okay, was du mir da erzählst in meinen Vorbereitungsgruppen, das mache ich schon längst beim Wandern. Sage ich, ja, ist ja gut. Es geht ja letztendlich nicht darum, irgendwas Besonderes zu tun, sondern das zu tun, was gut für einen ist. Wichtig ist für mich beim Pilgern eben, dass man nicht wieder wie beim Bergwandern zurückkehrt zur Hütte, sondern immer weitergeht. Dass man auch in die Ferne geht. Also für mich hat Pilgern schon was mit Ferne zu tun. Also dass man eben den normalen Horizont überschreitet. Es geht nicht nur um den räumlichen Horizont, es geht auch um den geistigen Horizont, der überschritten wird.
Man hat auch den Eindruck, wenn man als Pilger unterwegs ist, es ist natürlich auch ein, ich sag's mal mit dem modernen Wort, ein cooler Lifestyle. Also man ist unterwegs, man trägt kurze Hosen, man ist in südlichen Gefilden, man kann abends auf warmen Plätzen Rotwein trinken, man trifft Leute, die man am Tag schon mal vielleicht an der einen oder anderen Wegbiegung begegnet ist. Und es ist einfach eine hohe Kommunikation, es ist einfach irgendwie auch so ein sommerlicher Lebensgenuss. Es ist, glaube ich, für viele auch so, dass man sagt, ja, das hat auch was Leichtes und das ist auch einfach schön. Ne?
Genau, das ist dieses Loslassen, wo man lernt. Dieses Loslassen, wo man täglich vollzieht, das spiegelt sich dann in dieser Leichtigkeit wieder. Also ganz interessantes Phänomen ist, ich frage den, sag mir doch mal bitte, wo wir gestern übernachtet haben. Und dann wissen die das nicht mehr. Und dann sage ich, aha, Alzheimer. Mhm. Und dann schauen die mich ganz entgeistert an und sagen, nee, sage ich, keine Angst, das ist völlig normal. Man lernt loszulassen. Man weiß zwar schon noch von dieser Herberge, ja, man vergisst sie nicht mit diesem netten Hospitalero, aber man weiß wirklich nicht mehr genau, war das jetzt gestern oder heute? Ja, und verliert so seine Orientierung.
Und das würden Sie alles als einen positiven Prozess
sehen. Ja, das ist in dem Sinne positiv. Es kann natürlich sich auch zum Negativen wiederum wenden. Also manche sagen, sie sind süchtig nach dem Pilgern. Das ist natürlich auch ein netter Spaß, den man unter Pilgern so macht. Man hat den Pilgervirus eingefangen und den züchtet man jetzt. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite, wäre es auch nicht gut, wenn man nur noch loslassen würde. Das ist in unserer Welt ja auch wichtig, festhalten zu können. Ich kann kein Kind erziehen, wenn ich immer unterwegs bin und das Kind nur noch loslasse. Ich muss auch was festhalten können. Ich kann meinen Beruf nicht machen, wenn ich nicht an Dingen festhalte. Aber es geht eben darum, das richtige Maß zu finden zwischen Loslassen und Festhalten. Und da kann der Jakobsweg helfen.
Sie haben in Ihrem spirituellen Pilgerbuch durchaus auch Bedenken geäußert, dass sich der Jakobsweg zurzeit verändert, dass er seinen spirituellen Charakter ja fast vielleicht ein bisschen verliert und manchmal sie den Eindruck haben, als würde er ein normaler Weitwanderweg, also wie die europäischen Weitwanderwege, die sich dann einmal über die Alpen oder quer durch Europa ziehen. Was ist Ihre Sorge?
Ich hatte ja gerade von dem Loslassen gesprochen. Wenn ich auf dem Weg früher war, dann war ich wirklich aus der Welt. Ich habe auch keine Nachrichten mehr gehört. Ich habe mich den Dingen geöffnet. Jetzt mal eine Szene. Ich gehe durch Astorga und frage eine Frau, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo ich hier gut essen kann? Dann sagt die mir, schau doch ins Internet. Ich sage, Moment, ob ich denn kein Handy hätte? Ich soll doch schauen, wie die Bewertungen sein vor Ort. Habe ich gesagt, nein. Ja. Okay, was will ich damit sagen? Die Leute gehen ins Internet und schauen, chatten am Abend, wenn sie in der Herberge und endlich ihr Smartphone also anmachen können und die Verbindung haben, reden die nicht mehr mit den eigenen Pilgerbrüdern oder den Pilgerfreunden, sage ich mal, und Pilgerschwestern, ja, sondern sie tauschen sich zu Hause aus, schauen ihre E-Mails. Das heißt, sie sind nicht wirklich präsent. Sie sind vielleicht dann schon irgendwann mal präsent, wenn sie es ausmachen. Aber jede Minute, die ich im Grunde im Internet verbringe, auf dem Jakobsweg, verbringe ich ja nicht mit meinem Pilgerfreund. Und was ganz viel wichtiger ist, ich komme nicht wirklich in dieses Loslassen, sondern ich kommentiere alles, was ich erlebe, wieder in Rückbezug auf das, was ich früher gedacht habe. Es ist klar, wie ich das meine. Das heißt, ich rede mit meinen Freunden in der gleichen Sprache über das, was ich hier auf dem Jakobsweg erlebe und nicht in der neuen Sprache, die ich eigentlich erlernen sollte mit meinen Pilgerfreunden. Ja, und das führt letztlich dazu, dass die Leute eigentlich nie richtig loslassen von ihrem alten, jetzt nehme ich dieses Wort mal, dieser alten Identität, sondern immer im Grunde im Internet sind und immer in der gleichen Schiene laufen, wie früher auch.
Raimund Joos, ein besorgter Pilgerprofi, der mit dem Jakobsweg als Reisebuchautor und als Reiseleiter auch sein Geld verdient, aber doch auch einer ist, der diesem Weg verfallen ist, weil er weiß, was er für eine mystische, für eine spirituelle Kraft hat. Mein Name ist Klaus Hofmeister und wir bewegen uns jetzt musikalisch in die Kathedrale von León hinein und hören das Lauda Jerusalem von M. de Ossete. Ihr Bezug dazu?
Da bin ich angekommen mit einem Holländer. Wir haben die ganze Zeit über Glauben diskutiert und dann kam er rein und da war diese herrliche Kathedrale. Er hat sich nur auf den Boden gesetzt und hat gestaunt. Und ich habe diese Musik gehört und ich war so entzückt, dass ich damals, war ich Student, ein ganzes Tagesbudget dafür ausgegeben habe, um mir diese Musik zu kaufen und habe die dann in meinem Rucksack bis nach Santiago getragen. Ja, und das ist also Pilgern, dass man einfach keine Gottesbeweise mehr braucht, sondern einfach nur staunt über diese Schönheit dieser Kathedrale oder diese Schönheit dieser Natur und dann einfach ins Jubeln verfällt.
Lauda Jerusalem, interpretiert vom Kammerchor Sebastian Duron sowie Instrumentalisten unter der Leitung von José María Baquín.
Yeah.
Sie übernachten in einer einfachen Herberge im Massenlager, sie sind dem Wind und Regen ausgesetzt, sie laufen sich Blasen und Trotzen der Sonne und am Ende des Jakobsweges in Santiago de Compostela oder am Meer dann in Finisterre sind sie mit Erfahrungen beschenkt, die anders sind als das, was man im Alltag erfahren kann. Raimund Jos begleitet Pilger als Reiseleiter und hat ein halbes Dutzend der maßgeblichen Reiseführer für den Jakobsweg und für seine Varianten geschrieben. Herr Jos, wenn man Ihre Reiseführer in die Hand nimmt, findet man vor allen Dingen Empfehlungen für einfache Unterkünfte zum Beispiel. Sie sagen, die Einfachheit des Weges wollen Sie schützen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, also ganz so einfach sind die inzwischen auch nicht mehr. Aber ich sage mal, ich habe da eine Grenze gesetzt, wo ich sage, wenn also ein Student oder ein Sozialhilfeempfänger sich das nicht mehr leisten kann oder ein Rentner, hat es bei mir nichts zu suchen. Ich bin zwar schon der Meinung, dass, sage ich mal, auch reiche Leute den Weg machen können, aber wir müssen uns einfach diese Einfachheit bewahren. Wenn diese Schlichtheit abhanden kommt auf dem Weg, ja, wenn also die Dankbarkeit abhanden kommt, dann ist die Spiritualität des Weges weg. Also Spiritualität heißt ja Begeisterung, da ist ja Spiritus, also spiritual. Was macht die Spiritualität aus? Das sind Studenten, die das erste Mal in Spanien sind oder junge Menschen, die das erste Mal eine Paella essen, ja, und die sind begeistert. Und wenn man das nicht schützen kann auf dem Weg, ja, dann habe ich Bedenken. Dann wird es wirklich nur noch touristisch. Dann ist es Ende der Spiritualität der Begeisterung. Und deswegen habe ich da so meine Regeln drin, die ich da also auch gesetzt habe und die ich durchhalten möchte.
Was empfehlen Sie denn? Wie soll man den Weg gehen? Soll man in einer Gruppe gehen? Soll man zu zweit gehen? Soll man alleine gehen?
Also da hat jeder so seine eigene Art, wie er es machen kann und soll. Die meisten sind sehr gut bedient, wenn sie es alleine machen oder im losen Verbund. Einige ist es besser, wenn sie jemanden dabei haben. Das ist eine Entscheidung, die jeder ganz bewusst treffen muss. Die gehört auch schon zum Jakobsweg, diese Entscheidung. Und ich sage ganz gezielt auch bewusst, weil das ist auch sehr wichtig am Jakobsweg, alles, was ich tue, bewusst zu tun. Das heißt nicht, dass ich jetzt permanent darüber reflektieren muss, intellektuell, sondern mit offenen Augen sich bewusst entscheiden, wie ich den Weg gehe.
Ja. Wobei alleine, man ist ja auf dem Jakobsweg nicht alleine.
Nein, man ist, also okay, wenn man im Winter läuft, die Nebenwege vielleicht schon. Ja. Es geht mir öfter so, wo ich meine Recherchen mache, da laufe ich oftmals in der Zeit, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Aber normalerweise ist man auch nicht dann alleine, wenn man alleine losläuft.
Ja. Es ist ja so, dass die Gespräche auf dem Weg zum Teil sehr rasch in die Tiefe gehen. Das ist so unsere Beobachtung gewesen. Also die Menschen, die auf dem Weg sind, sind irgendwie ein Stück in dieser Offenheit. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Das ist zum einen die Situation, die ja Offenheit provoziert. Und zum anderen sind es auch Leute, die das suchen.
Und viele empfinden es als hilfreich. Also man kann wirklich dort Menschen, die man trifft auf dem Weg, tatsächlich ein Stück Anteil geben. Auch es ist ja auch, bleibt ja auch in dieser Pilgerfreundschaft, die ja gleichzeitig auch wieder eine Anonymität ist. Denn man geht irgendwo auch wieder auseinander.
Ne? Das stimmt, ja. Das ist eben, sind die zwei Seiten einer Medaille. Also es ist wirklich so, dass man also durch diese Situationen, wo man auch den gleichen Alltag hat, sich eine große Nähe ergibt. Deswegen spricht man auch von Pilgerbruder und Pilgerschwester. Man duzt sich. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine gewisse Unverbindlichkeit, die dann auch, sage ich mal, geistige One-Night-Stands zulässt, könnte man sagen, jetzt bösartig. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ist es schon eine wirklich tolle Lernerfahrung, die man aber auch wirklich bewusst machen sollte und nicht dann, ja okay, jetzt bin ich pilgersüchtig und jetzt schicke ich einen Weg nach dem anderen, ohne mir wirklich bewusst darüber zu sein, was ich mache.
Wir haben über den Jakobsweg gesprochen, diesen großen europäischen Pilgerweg, der Ihr Lebensweg ist und Ihr Lebensthema. Aber Sie haben auch eine Vision, die über den Jakobsweg hinausgeht. Denn Sie möchten gerne, dass es eines Tages einen Weltfriedensweg gibt.
Ja.
Was ist Ihre Vision?
Also es geht eben gerade in Finisterre weiter. Ja, das ist, wir unseren Horizont immer wieder erweitern müssen. Und da denke ich mir, das wäre doch eine Idee, wenn man einen Weg schaffen könnte, erstmal als Staffellauf, ohne dass man den kennzeichnet, ein Staffellauf, wo man verschiedene Pilgerwege durch die Welt verbindet und vielleicht sogar dann auch mal eine Infrastruktur macht, wo man dann irgendwie unterkommen kann bei Leuten privat, für Leute, die da laufen und so. Und zwar jetzt nicht, dass einer den läuft, sondern wirklich, dass man das als Staffellauf macht, auch als Symbol dafür, dass wir miteinander in einem sein müssen, uns miteinander verbinden müssen, wenn wir wirklich was Weltumfassendes schaffen wollen. Ja. Weil wir können nicht nur, nicht, dass der Jakobsweg zu einem Ego-Trip wird, dem man halt hin und her läuft, sondern dass man wirklich sich fragt, was war denn eigentlich die Idee des Pilgerns, nämlich wirklich den Horizont zu erweitern, fern des Ackers zu gehen, sich mit anderen Religionen zu beschäftigen, wie ich das auch gemacht habe und wo ich nur empfehlen kann. Ja, dass man sich mit anderen Religionen, also ich speziell habe mich mit Buddhismus beschäftigt, ich fand das sehr, sehr bereichernd. Und das ist so diese Idee, aber allerdings bis jetzt, ich stecke auch in meinem Alltag fest, so paradox wie es ist, ich bin auch gestresst von meinem Job, ja, teilweise, und bin bis jetzt kaum dazu gekommen, das zu verwirklichen und habe auch noch keine Sponsoren dafür gefunden. Aber und deswegen kann ich diese Idee eigentlich nur weitergeben und hoffen, dass es vielleicht jemand anders vielleicht macht oder vielleicht doch auf mich zukommt und sagt, naja, vielleicht schaffen wir es gemeinsam.
Also ein Weltfriedensweg, ein Weltpilgerweg rund um die Welt durch alle Kontinente.
Genau,
ja. Als Vision von Raimund Joos, dem Berufspilger, heute zu Gast in HR2 Kultur im Doppelkopf. Er ist Autor von zahlreichen Büchern rund ums Pilgern auf dem Jakobsweg und vor allem in dieser Funktion als Autor ein verlässlicher Pilgerführer für die beliebtesten Abschnitte dieses berühmten europäischen Pilgerweges. Danke sehr für dieses Gespräch und Buon Camino.
Dankeschön, ebenfalls.
Mein Name ist Klaus Hofmeister. Mir bleibt noch Ihre letzte Musikauswahl anzukündigen, den galizischen Titel Maria Solinia. Gibt es da eine besondere Geschichte dazu?
Nein, ich habe den ausgewählt, weil das eben schön am Ende des Weges ist. Das ist ein galizisches Lied. Da erinnere ich mich daran, wie ich dann in der Bar sitze. Ich habe meine Arbeit getan. Viele Pilger haben ihren Weg beendet. Ja. Und dann kommt diese schöne Musik und man ein bisschen wehmütig, aber auch irgendwie sehr zufrieden, dass man alles hinter sich hat.
Ja. Maria Solinia, interpretiert von Teresa Salguero in einer von Carlos Núñez eingerichteten Fassung.